Alle zwei paar jaar. Stimmt es das bei heiligen Engeln? Der Gegenwart Gottes. Und all das Meinige ist dein. Es geziemte sich aber, fröhlich zu sein. Nicht nur sich zu freuen. Also hier mitzumachen. Fröhlich zu sein und sich zu freuen. Denn dieser, nicht mein Sohn, sondern dein Bruder. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Und da geziemt es sich was? Fröhlich zu sein und sich zu freuen. So. Wer hat also hier zum Glück das letzte Wort? Der Vater. Amen. Wir durften gestern Abend noch hineinsehen in die drei Gleichnisse, das verlorene Schaf, der verlorene Groschen, der verlorene und wiedergefundene Sohn. Lukas 15, das kommen wir an Lukas 16. Das Gleichnis vom Haushalter der Ungerechtigkeit. Er sprach aber auch zu seinen Jüngern. Es war ein gewisser reicher Mensch, nicht Mann. Natürlich ist Mann auch ein Mensch, nicht? Aber warum? Beachten wir, was da steht im Griechischen. Wir haben gelernt, in den Gleichnissen ist der Mensch des Menschen Sohn oder Gott. Und wenn Satan gemeint ist, dann haben wir von einem feindseligen Menschen gehört. Menschen sind Modelle für Gott oder sind ja Abbild Gottes, aber auch Modelle für Geistwesen, für Engel. Wie wir gesehen haben, die Fischer sind Menschen vorerst, die Schnitter sind Menschen vorerst, aber bedeuten Engel. Und nun, ein gewisser reicher Mensch, der einen Hausverwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er dessen Habe. Und er, der Herr, rief ihn und sprach zu ihm: Was ist dies, das ich von dir höre? Lege Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst. Wer allein kann das feststellen, was wir bei uns selbst sprechen? Aha. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, auf das sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herzu und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief, setze dich flugs hin und schreibe 50. Also, genau 50% weniger. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach: 100 Kor Weizen. Der erste: 100 Bad Öl. Aber beide mal 100 Einheiten, nicht? Der zweite spricht: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Da reduziert er nur um 20%. Und der Herr lobte den Haushalter der Ungerechtigkeit, weil er klug gehandelt hatte. Das ist eine Sache. Denn die Söhne dieser Welt, dieses Zeitlaufs, die Söhne dieses Zeitlaufs, und wer ist der Gott dieses Zeitlaufs? Satan. Denn die Söhne dieses Zeitlaufs, dieses Äons, sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, jetzt haben wir ja gelesen, Jesus bringt diese Beschreibung, diesen Vergleich nur gegenüber seinen Jüngern. Trägt er das vor, nicht in Bezug auf die Volksmengen. Und jetzt kommt für ihn, wie man sagt, die Moral von der Geschichte, die Nutzanwendung an seine Jünger, eigenartig. Und ich sage euch, den Jüngern, macht euch Freunde nicht nur mit dem ungerechten Mammon, sondern wiederum mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, wenn man verstärkt. Macht euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, auf das, wenn er, der Mammon der Ungerechtigkeit, zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in den Mammon der Ungerechtigkeit nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in den Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eurige geben? Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer. Die haben darin so die Ohren gespitzt, nicht? Jesus hat sich nur an die Jünger gewandt, haben wir gelesen am Anfang. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer. Welche geldliebend, silberliebend waren. Und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Wie ist bei uns, Frommen? Bei uns ist doch noch vieles, was bei den Menschen hoch ist, auch hoch. Nicht? Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Und jetzt kommt das Wort, und jeder bringt mit Gewalt hinein. Das heißt, also es kommt ein Prediger und sagt, also man kann ins Reich Gottes nur mit Gewaltanwendung hineinkommen. Wer das nicht macht, geht verloren. Habe ich mal gehört. Das ist genau das. Die Geheimnisse des Reiches der Himmel oder die Geheimnisse des Reiches Gottes, das sind die Gleichnisse. Verborgen von Grundlegung der Welt an, wenn es sich um einen Leidensweg des Reiches Gottes handelt. Wir haben ja gelernt, dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter. Ne? Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Aber was er bereit ist, mit seinem Sohn Leidenswege zu gehen, selbst, und den ganzen Kosmos sich als feindlich gesinnt ihm gegenüber zu ertragen in Liebe, ohne eine Wurzel der Bitterkeit gegen alle, und bleibt in der Liebe, also wie Gott die Welt, den Kosmos, dass er seinen Sohn gibt, und dabei bleibt es so. Also die Tragik, das heißt, und mit denen er es zu tun hatte, die Pharisäer, die vergewaltigen das Reich Gottes, indem sie es an sich reißen, sie wollen die Führung haben, wir sind nach dem Gesetz die Getreuen und die es sagen, was recht ist und was nicht recht ist, vorwärts. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündet und jeder dringt mit Gewalt hinein. Vergewaltigt es. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes falle. Also welche Meinung ist Jesus? War er überzeugt, dass jeder Buchstabe sitzt? Nicht nur das, sondern jedes Pünktlein daneben oder ein Strichlein dabei. Und da hat der Geist Gottes es verstanden, in diese wertlosesten Zeichen. Ein Buchstabe ist ja nur ein Zeichen. Wer gibt mir dafür einen schwarzen Buchstaben etwas? Wir Gläubigen sind die hoffnungslosesten Zeichenbeiter. Aber wir beachten Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort, sind alles nur Zeichen. Und jetzt bin ich dran, diese Zeichen zu deuten. Paulus schreibt am Schluss eines Thessalonischer Briefes, seht, mit was für großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand, das ist das Zeichen, da die großen Buchstaben. Das ist das Zeichen der Echtheit in jedem meiner Briefe. Als dass ein Strichlein oder Titel der Luther des Gesetzes wegfalle, bevor es erfüllt ist. Jeder, der sein Weib entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, und jeder, der von einem Mann entlassen heiratet, begeht Ehebruch. So. Soweit, dann kommt wieder ein gewisser reicher Mensch, Vers 19, aber das haben wir genug zu tun mit dieser Darstellung. Und da sehen wir uns nicht irgendwo um göttliche Antwort und Einsicht und Verständnis zu gewinnen, als nur wieder in unserem teuren Gotteswort. Der Verwalter der Ungerechtigkeit wird dieser Mensch genannt, dem gegenüber haben wir in Lukas 12, Vers 42. Da spricht der Herr, wer ist nun der treue und kluge Hausverwalter? Aha. Dem Haushalter der Ungerechtigkeit gegenüber steht also ein, auch ein Kluger, ne? Aber trauerner Haushalter gegenüber. Wesen, der Herr über sein Gesinde setzen wird, um ihm die zugemessene Speise dem Gesinde zu geben zur rechten Zeit, glückselig jener Knecht und so weiter. Dann beachten wir das Wort des Apostels Paulus in 1. Korinther 4, Vers 1 und 2. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter, Hausverwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Hausverwaltern, dass einer treu erfunden werde. Also der Hausverwalter der Ungerechtigkeit hat also maximal nicht nur versagt, sondern sich versündigt. Maximal. Gerade als Hausverwalter. Da erwartet man eines, Treue. Epheser 1, Vers 10, da ist die Rede von der Hausverwaltung der Fülle der Zeiten. Paulus. War Paulus ein treuer Hausverwalter. War auch ein bisschen klug. Er schreibt bei den Korinthern, ich habe euch mit List gefangen. Epheser 3, Vers 20. Die Verwaltung, die Hausverwaltung der Gnade Gottes. Wunderbar. In die sind wir eingefügt. Hinein verwachsen. Kolosser 1, Vers 25 schlagen wir noch auf. Kolosser 1, Vers 25. Vers 24 doch noch. Jetzt freue ich mich im Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist, von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin, nach der Hausverwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Hat Paulus also eine separate Hausverwaltung von Gott empfangen, im Vergleich zu den Zwölfen in Jerusalem? Jawohl. Haben wir ganz so weiter. Mir übergeben diese Hausverwaltung der Gnade Gottes für den Leib des Christus. Und er hat noch die Ehre zu ergänzen, was noch mangelt an den Trübsalen des Christus, an seinem Fleische. Dazu ein Wort, ist das sehr schwerwiegend, was er da zu schreiben wagt. Wisset ihr nicht, dass ihr Glieder, dass eure Leiber schon Glieder des Christus sind. Also, unsere Leiber. So vollkommen ist die Erlösung in Christus. Weil unsere Leiber, alter Mensch, mit Christus gekreuzigt worden ist, mit ihm gestorben ist, mit ihm begraben worden ist und so weiter. Dadurch sind unsere Leiber schon nicht nur vollkommenes Eigentum Gottes in Christus und durch und Christi, sondern unsere Leiber sind jetzt schon Glieder Christi. Bitte. Also, wenn nur meine kleine Zehe jetzt gebrochen ist, nicht, oder zerquetscht ist, ist das ein Leiden von mir? Also nur ein Glied an meinem Leib, geht mich doch nicht viel an. Ja. Erstattet jetzt die kleine Zehe ein Leiden, nicht? In Bezug, das den ganzen Leib betrifft. Christus ist ja das Haupt. Hat er je ein Krebsübel gehabt? Oder ein Gehirntumor? Oder eine Lungenschwindsucht? Nein. Aber haben das Glieder seines Leibes gehabt? Aha, sonst würde es nämlich gar nicht stimmen. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten. Wir alle sind ein Stück von dem Er. Aha. Also, es können Krankheiten schrecklichste Dinge sein, die ein Gotteskind ertragen muss und hat die Ehre, das, was Christus selbst nicht hatte, noch zu ergänzen, damit das Wort Er, der Christus, Haupt samt Leib, alle Krankheiten, die je vorgekommen sind, getragen hat. Also, Kind. Jetzt verstehen wir. Jetzt hat sich also Paulus nicht überhoben, sondern eine ganz klare, selbstverständliche Wahrheit ausgesprochen. Und was ist das für ein Trost? Für Gottes Kinder? Na bitte?
Darf man diesen Leiden wirklich Gebrechen, Krankheiten verstehen und nicht nur was in Tiere leiden?
Nein. Was ich leide am Fleisch. Am Fleisch.
Ja.
Er hat ja ein Bein im Fleisch. Ne?
Ja.
Ja, also, bitte.
Ja.
Nein, liebe Schwesterlein, ja. Bitte hier nicht auskneifen.
Ne? Nein.
Alle Leiden im Fleisch, die ein Glied am Leib des Christus. Ja, alle. Ne?
Das war mir ja immer ein Trost, aber andere haben es mir eben durchgetan.
Aber so. Gut. Nein. So, haben wir einen Begriff, was ein Hausverwalter ist, der treu ist, und jetzt das Gegenstück. In Bezug auf den Begriff klug und Klugheit haben wir uns schon etwas umgesehen, da können wir kurz machen. Wir denken nur noch einmal an die Tatsache, jetzt seid klug wie die Schlangen. Und die Schlange war klüger als alle Tiere des Feldes und haben gelernt, Klugheit ist ein vollständig positiver Gotteswert, wie Weisheit. Wir haben ja zwei Stellen gefunden. Weisheit und Klugheit, Epheser 1, dass Gott uns in seiner Gnade, aus dem Reichtum seiner Gnade mit Weisheit und Klugheit beschenkt hat. Und das hat den Übersetzern zu gefährlich erschienen und haben dann Besonnenheit übersetzt. Das ist dann etwas angenehmer, weil klug mit der Schlange zu eng verbunden ist. Aber bitte, dann macht der Geist Gottes nicht Halt, sondern der sagt genau, seid klug wie die Schlange. Und leider, warum sagt der Herr das zu uns, zu den Jüngern? Ja, wir haben ja abgelesen, denn die Kinder dieses Zeitlaufs sind klüger als wir Frommen. Stimmt's? Ja. Aber wir sollten mindestens so klug sein wie sie. Nein, wir sollten so klug sein, dass uns die Methoden Satans nicht unbekannt sind. Und dass wir ihm, jetzt kommt ein Stichwort, dass wir uns von ihm, so schreibt Paulus, vom Feind, von Satan, nicht übervorteilen lassen. Und hier geht es um das. Um übervorteilte, arme Gläubige, Schuldner. Die eine Stelle, in Sprüche 8, Vers 12, sagt uns, die Weisheit bewohnt die Klugheit. Und in Epheser 1, 8, dass Gott uns Weisheit und Klugheit Griechisch eine dasselbe Wort Phronesis geschenkt hat, Klugheit geschenkt hat. Wie die Schlange steht in Matthäus 10, Vers 16. Sprüche 13, Vers 16 wollen wir noch aufschlagen. Sehr einfach. Jeder Kluge handelt mit Bedacht. Hat dieser Haushalter der Ungerechtigkeit auch mit Bedacht die Situation überdenkt? Ja, dass der Herr nicht anders kann, als ihn deshalb noch loben muss. Jeder Kluge handelt mit Bedacht. Ein Tor aber breitet Nachhalt aus. Jeder Kluge handelt mit Bedacht. Das war Sprüche 13, Vers 16. Daniel 8, Vers 25. Also nun die Folge von, alles noch in Daniel 8, merken wir uns, ganz gegen den Schluss. Da ist der Verderber vor uns. Wir lesen gerade noch, frechen Angesichts und der Ränke kundig. Und seine Macht wird stark sein, Vers 24. Aber nicht durch seine eigene Macht. Und er wird erstaunliches Verderben anrichten und gelingen haben und handeln. Und er wird Starke, das sind Engel, und das Volk der Heiligen verderben. Und durch seine Klugheit wird der Trug in seiner Hand gelingen. Stimmt, die Schlange klüger als alle anderen Wesen. Und durch seine Klugheit, das göttlich maximal positiv haben wir es gelernt, nicht? Die Weisheit, wird der Trug gelingen. Also, maximaler Missbrauch von höchsten Gotteswerten. Wo geschieht das aus Unheimnis? Was ist das Größte in Gott und vor Gott? Die Lüge. Und die wird am meisten nämlich mitgezogen. Also. Das war Daniel 8, 25. Jetzt merken wir aber schon ziemlich deutlich, in welcher Richtung es geht, wenn wir nicht mehr lesen, von einem ungerechten Haushalt, nicht? Da gibt es leider unzählige auf unserem Erden rum. Aber einen Haushalter der Ungerechtigkeit gibt es nur einen, bitte. Es ist nur von einem die Rede. Satan. Ich habe von Übervorteilen etwas gesagt. In Lukas 3, Vers 13. Die Volksmengen stehen vor Johannes dem Täufer. Fragen ihn in Vers 11, was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Leibröcke hat, teile den mit, der keinen hat, und der Speise hat, tue gleicherweise. Und es kamen aber auch die Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch die Kriegsleute. Also jetzt haben wir Militär vor uns. Was sollen wir tun? Sofort Militärdienst aufgeben. Meine Nachfolge treten. Ja, bitte. Das ist die Parole der Pazifisten. Nicht? Während denn Jesus sagt, es müssen allerdings Kriege sein. Müssen allerdings Kriege sein. Was sagt Johannes der Täufer? Der hat eine klare Sprache geführt. Nicht? Ja. Der antwortet, tut niemand Gewalt an, übervorteilet niemand und klaget niemand fälschlich an und begnüget euch mit eurem Selber. Hosea 12, Vers 8. Liebe Geschwister, wir merken jetzt sind wir daran, was wir in Matthäus 13 gelernt haben. Ich will es gerade noch einmal genau lesen. Vers 52. Darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reiche der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorholt. Ne? Daran sind wir jetzt ja. Aus dem Neuen Testament, aus dem Alten Testament, die Dinge zur Kenntnis nehmen, die fähig sind, uns göttliche Antwort und Einsicht in die schwersten Fragen, Komplexe und Probleme zu geben. So. In deinem Licht des Wortes sehen wir das Licht. Oder die Lampe des prophetischen Wortes. Hosea 12, Vers 8 haben wir gesagt. Erster kleiner Prophet. Ein Kaufmann ist er, von einem Kaufmann haben wir gestern gehört, aber wieder von einem ganz anderen als er. Ein Kaufmann ist er, in seiner Hand ist eine Waage des Betrugs, er liebt zu übervorteilen. Ja, wer ist denn das? Ephraim und in Vers 3, auch mit Juda hat Jehova einen Rechtsstreit und er wird Jakob heimsuchen. Ist Juda ein Kaufmann? Bitte schön. Also da, das könnte ein Antisemit geschrieben haben, nicht? Bitte? Ja. Wehe dem, bitte versteht mich jetzt recht, wehe dem, Jakob, den der Herr liebt. Den, den er lieb hat, den züchtigt er, stimmt's? Unheimlich. Unheimlich. Ein Kaufmann, in seiner Hand ist eine Waage des Betrugs, er liebt zu übervorteilen. Jetzt haben wir so, wie soll ich sagen, eine Anzahl Pötzelstücke vom Gesamtbild, die jetzt so langsam zusammenpassen, ganz genau. Ich habe kürzlich gesagt, gefragt wurde, ja, wie das bei mir zugeht, dass ich diese Zusammenhänge so sehen darf, nicht? Und so ein Verständnis haben darf. Dann habe ich gesagt, ja, ich durfte schon mit 20 Jahren zum Glauben kommen, und dann hat der Herr dafür gesorgt, dass ich reges Interesse an allem hatte und geforscht habe und so weiter und keine Ruhe hatte, wenn Probleme und Fragen auftauchten, bis die beantwortet waren aus der Schrift und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wenn wir ein Zusammensetzspiel vor uns haben, sagen wir so 1,5 Quadratmeter groß, mit etwa 1000 bis 200 kleinen Stücklein, nicht? Wie lange geht es, bis man die zwei ersten gefunden hat, die zusammenpassen? Ja. Das ging dann bei mir auch, so nachts 11 Uhr, bis die Hilda gesagt hat, jetzt drehe ich die Sicherung raus. Ja. Ja. Und dann als ungefähr die Hälfte zusammenpasst, und dann wird es schon leichter. Und wenn es dann so ist, dass von 1000 Stücklein nur noch 20 fehlen, ist, dann ist es nicht mehr schwer. Mit anderen Worten, es geht immer leichter. Ne? Ja. Wenn gewisse Dinge mal sitzen, verwurzelt sind, unbeweglich jetzt da stimmt, dann braucht es fast keine Anstrengung mehr, ne? Dass das ganze Bild noch ergänzt werden kann. Das ist auch ein Gleichnis, nicht? Sehr gut, ja. Und Gott hat in seiner Weisheit sein Wort in einer Weise zur Darstellung gebracht, dass es schon ein ganzes, vollendetes Bild ist. Nicht? Gleichzeitig aber hat er verstanden, die Einzelstücke noch ganz zerstreut auf unserem Tisch herumliegen zu lassen. Ja, dass wir mit dieser Mühewaltung des Forschens durch den Geist, der uns gegeben ist, jetzt da noch die zusammengehörigen Stücke entdecken können, und dann merken wir, ohne zu drücken und zu quetschen, passt das wunderbar. Also, er liebt zu übervorteilen, dieser Kaufmann. Und unser großer Kaufmann, was liebt er? Sich übervorteilen zu lassen. Empfiehlt das Paulus zum Beispiel uns? Was geht ihr noch für weltliche Gerüchte? Ihr, wisset ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet, dass ihr sogar Engel richten werdet? Ihr werdet ja die Richter richten. Engel sind ja Richter, haben wir gelernt. Ne? Die werden wir mal richten. Zu diesem Wort, Hosea 12, Vers 8, 2. Korinther 2, Vers 11, wir lesen Vers 10, wem ihr aber etwas vergebet, den vergebe auch ich. Denn auch ich, was ich vergeben, wenn ich etwas vergeben habe, habe ich um euretwillen vergeben in der Person Christi. Auf dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken, die nur wer erforschen kann, Gott, sind uns nicht unbekannt. Aha. Wer von allen Gläubigen kann da mitmachen? Kann sagen, die Gedanken Satans oder in Epheser 6, die Methoden Satans sind mir nicht unbekannt. Wer kann das sagen? Von 100 Gläubigen. Ja. Manchmal nicht eines. Nicht? Dass wir nicht von Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wann sind wir immer vom Satan übervorteilt. Ohne weiteres. Hat man es ja. Das ist nur ein Punkt. Wenn wir nicht vergeben. Wenn wir nicht vergeben. Und zwar so vergeben, dass nichts mehr existiert. Dann gehen wir weiter. Also, Juda ist ein Kaufmann, der übervorteilt. Nicht? Von wem ist da Juda inspiriert? Nicht? Dass ihr nicht vom Satan übervorteilt sind. Die sind also vom Satan übervorteilt, inspiriert, dass sie zu übervorteilen lieben sogar. So. Ist Jesus auch der Meinung, was wir jetzt in dem Zusammenhang gesehen haben? Warten. Die Frage ist Jesus einverstanden mit diesen Zusammenhängen? Wir können zum Voraus sagen, selbstverständlich. Aber wo finden wir das? Wir haben Abraham zum Vater, melden die Juden ihm. Was sagt er? Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Aha. Stimmt dann die Methode des Übervorteilens? Er liebt zu übervorteilen, gilt also von Satan und von Juda, von Satan inspiriert. Könnte man wieder meinen, das sei ein Antisemit, der das festgestellt hat, nicht? Also unsere Bibel ist schon ein eigenartiges Buch, ein einmaliges Buch. Sucht seinesgleichen vergeblich. Jetzt sind wir ziemlich weit schon vorgedrungen in den Abtasten der richtigen Spur. Und jetzt schlagen wir auf. Aber dieses Wort steht Johannes 8, Vers 38. Wollen wir doch noch gesehen haben. Johannes 8, Vers 38.
Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, und ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Die anderen sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wollt, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten. Einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe.
Vers 41.
Das ihr tut, die Werke eures Vaters, da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt.
Nicht hören könnt.
Ihr seid aus dem Vater dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun.
Aha. Ist die Übereinstimmung da? Zwischen Satan und den Juden. Und jetzt schlagen wir auf Jesaja 22. Jesaja 22, und wir lesen von Vers 15 an. So sprach der Herr Jehova der Heerscharen zu Jesaja: Auf, geh zu diesem Hausverwalter da, zu Schebna, der über das Haus ist. Also da haben wir jetzt ein Beispiel eines Hausverwalters. Und sprich zu ihm: Was hast du hier? Und wen hast du hier, dass du dir hier ein Grab ausholst? Du, der sein Grab ausholt auf der Höhe, sich eine Wohnung im Felsen gräbt? Siehe, Jehova wird dich weit hinwegschleudern mit Manneswurf, und er wird dich zusammenwickeln, zu einem Knäuel wird er dich fest zusammenrollen wie einen Ball, dich wegschleudern in ein geräumiges Land. Dort sollst du sterben, und dorthin sollen deine Prachtwagen kommen. Du Schande des Hauses deines Herrn. Also mit was für einem Hausverwalter haben wir es hier zu tun? Genau. Das ist jetzt die alttestamentliche Erklärung der Schriftgelehrten. Ne? Sucht, bringt aus Altem und Neuem, ne? Die Dinge hervor, ne? Damit er wirklich ein Verständnis hat und sich als Hausverwalter ausweisen kann. Du Schande des Hauses deines Herrn. Zuerst lesen wir weiter. Und ich werde dich von deinem Posten hinwegstoßen. Sind wir gleich weit wie Lukas 16. Und von deinem Standorte wird er dich herunterreißen. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich meinen Knecht Eliakim rufen, den Sohn Hilkias, und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihn deinem Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand legen. Also das ist jetzt ein Haushalter namens Schechner. Und ist hier ein Modell wieder für Satan wie in Lukas 16, der Haushalter dort. Der hat einen menschlichen Namen. Jetzt setzt Gott anstelle von diesem Haushalter der Ungerechtigkeit hier, sogar Schande des Hauses seines Herrn, einen anderen mit Namen Eliakim, Sohn Hilkias. Das heißt, das eine heißt Gott befestigt, Gott richtet auf, Eliakim. Hilkia heißt Erbteil des Herrn. Wir kommen schon auf die richtige Spur. Und werde deine Herrschaft in seine Hand legen, und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Hause Juda zum Vater sein. Und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schultern legen. Aha, wer erscheint jetzt hier? Ja, das versteht ja jeder Sonntagsschüler, nicht? Und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Da können wir nur Offenbarung 3, Vers 7, nicht? Ich habe die Schlüssel Davids. Nicht nur die Schlüssel des Todes und des Hades. Hier? Nicht nur die Schlüssel des Todes und des Hades, sondern auch jetzt positiv, die Schlüssel Davids, des Mannes nach dem Herzen Gottes. Und er wird öffnen und niemand wird schließen, auch in Bezug auf die Schlüssel Davids. Und er wird schließen und niemand wird öffnen. Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einem festen Orte. Und er wird seinem Vaterhause zum Throne der Ehre sein. Wunderbare Verheißung auf Christus. jetzt kommt etwas Eigenartiges wieder. Und man wird an ihm hängen, die gesamte Herrlichkeit seines Vaterhauses, die Sprösslinge und die Seitenschosse, alle kleinen Gefäße, von den Beckengefäßen bis zu allen Kruggefäßen. Gedankenstrich, gar nicht schlecht. An jenem Tage, spricht Jehova der Heerscharen, wird der Pflock weichen. Auch. Der eingeschlagen war an einem festen Ort. Und er wird abgehauen werden. Und fallen. Und die Last, die er trug, wird zugrunde gehen, denn Jehova hat geredet. Das sind ja ganze Problemkomplexe, nicht? In wenigen Worten. Wo finden wir denn Pflöcke sonst im Worte Gottes, in Israel? Bei der Stiftshütte. Unter dem Begriff Pflock ist ja was schon gegeben, ne? Für eine Zeit lang. Ne? Für eine Zeit lang. Aber zuerst muss er sitzen, nicht? Genau. Fest eingeschlagen, am festen Ort. In Jerusalem. Und man wird ihn, nochmal, und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einem festen Ort, und er wird seinem Vaterhause zum Thron und Erbe sein. Und man wird an ihm hängen die gesamte Herrlichkeit seines Vaterhauses, die Sprösslinge und Seitengeschosse, alle kleinen Gefäße und Beckengefäße. Wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen bis zu allen Kruggefäßen. Jetzt kommt an jedem Tage, geht zurück auf Vers 20 nämlich, und es wird geschehen an jenem Tage, da die Rechtslage vollkommen umgeschalten wird, dass der Verwalter der Ungerechtigkeit abgesetzt ist, rechtsgültig, und ein anderer an seine Stelle tritt. Was ist das? Golgatha. Das ist der Pflock. So. Und was hat Gott dafür? Kruggefäße hingehängt an den Pflock, am Kreuz. Unseren alten Menschen. Sind wir mit ihm gestorben, begraben, zugrunde gegangen. Und damit das Gesetz erfüllt wird. Und jetzt, durch die Herrlichkeit des Vaters, ist jetzt das Gott möglich geworden, was dem Gesetz unmöglich ist. Einen endgültigen Fluch der Verdängnis, verfallenes Geschöpf. Es sind alle Flüche des Gesetzes vollzogen, in dem Moment, da der Betreffende gestorben und begraben ist. Ist Gott jetzt auch am Ende? Ja, jetzt kann er anfangen. Jetzt ist Tohu Wabohu, Meschnur und Sendlei. Heißt Tohu Wabohu bei Gott. Jetzt kann er auf dieser Grundlage, Golgatha, hat er jetzt das Recht erworben, er war bereit, den Fluch auf sich zu nehmen. Verflucht sei der Mann, der um den, dass den Fluch der Vergänglichkeit Verfallene wieder aufbauen wird. Das hat das Gesetz, nicht? Der das wagt zu tun, der wird um den Preis seines Erstgeborenen den Grund legen. Hat Gott das auf sich genommen? Gesetz erfüllt? Darf er dann eine neue Schöpfung bauen, wenn er den Preis bezahlt hat, den das Gesetz fordert? Bitte schön. Also, ich glaube, wir sind ziemlich aus der Verlegenheit heraus jetzt schon. Also, je unverständlicher und komplizierter ist, vor unseren einfachen Überlegungen, nicht? Die Dinge sind, umso wunderbarer und einfacher sind sie. Und einfacher sind sie. Gerade schnell noch so eine heikle Frage, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Kann Gott je seinen oder einen Bund, den er geschlossen hat, brechen? Langsam mit der Antwort. Empfehle ich. kann Gott je einen Bund, den er geschlossen hat, brechen? Na, ich weiß schon, was ihr denkt. Bruder Müll, wie kannst du überhaupt sagen? Selbstverständlich nein. Ja, und doch steht geschrieben, an jenem Tage habe ich meinen Bund gebrochen, den ich mit allen Völkern gemacht habe. Und dieser Bund wird dargestellt in Gestalt eines Stabes, muss der Prophet ausgerechnet werden, Sacharja, brechen, um darzustellen, so breche ich den Bund, den ich gemacht habe. Ja, aber jetzt hört alles auf, ne? Nein, sind wir gleich bei Golgatha. Hat Gott das Brot Gottes gebrochen, zum Beispiel? In welcher Person? Ist Jesus Christus auch der Stab Huld? Ja. Der Bund, Gott versteht unter dem Bund, den er schließt, als Garanten seinen Sohn. Hat er den gebrochen? Aber seinen Stab Huld, Gnade. Hat ihn brechen müssen, um dem Gesetz Recht zu geben. Ja. Und was ist geschehen? Dadurch hat Gott das dem Gesetz Unmögliche möglich gemacht. Das ist Gleichnis. Was ist dies, das ich von dir höre? Lege Rechnung ab von deiner Verwaltung. Hier haben wir das griechische Wort Logos. Lege Logos ab von deiner Verwaltung. Und so haben wir ganz Reihe Stellen im Neuen Testament. Das sagt uns, Logos ist meistens übersetzt mit Wort. In Unkenntnis sind wir weitgehend, dass das gleiche griechische Wort genau auch Rechnung heißt. Gottes Wort, Logos Theou. Aber das Logos Theou ist gleichzeitig Rechnung Gottes. Das heißt, das Wort Gottes ist gleichzeitig die Rechnung Gottes. So. Lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter weiß, also wenn der Herr das sagt, dann ist ihm schon alles klar. Da gibt es keine andere Möglichkeit mehr. Ich werde abgesetzt. Der Verwalter spricht bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Das ist klar. So. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Die zwei Kurzaussagen sagen uns, zu graben vermag ich nicht, der betreffende Verwalter ist von hoher Intelligenz. Nicht? Das ist ein Tipp von Intelligenz, ja von Klugheit. Also kein Schwerarbeiter. Nicht? Eine Seite, zu betteln schäme ich mich, also ist er eine majestätische Hoheit. Also beides kommt nicht in Frage. Ich hab's. Schon hat das. Ich weiß, was ich tun werde, auf dass sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Jetzt ist die Frage, wer sind die sie? Ne? Ist nicht schwer zu erraten, denn nachher erscheinen die sie ja gerade vor ihm. Das sind die Schuldner des Herrn. Damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Bitte nicht in die ewigen Hütten, wie wir später dann lesen, sondern in ihre Häuser. Gibt es heute auf der Welt Häuser, wo der Satan zu Hause ist? Also bitte, schon geschehen, nicht? Schon fertig gebracht. damit, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, mich in ihre Häuser aufnehmen. Und jetzt? Er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn. Bitte. Also nicht alle gleichzeitig. Das ist schon ein Stück seiner, wollte eher sagen, Verschlagenheit als, oder Hinterlist als Klugheit. Aber die Schrift sagt Klugheit. Er ruft jeden einzelnen herzu und spricht zu dem Ersten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber spricht 100 Bad Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief, setz dich flugs hin und schreibe 50. Eine Frage, ist der Herr bei dieser Verhandlung dabei? Ja, immer langsam mit der Antwort. Salomo sagt, der Weise überlegt, um zu antworten. Selbstverständlich ist er dabei, wie könnte er ihn sonst loben? Ne? Bei seiner ganzen raffinierten Praxis da. Ne? Hundert Bad Öl. Setze die Flugs hin und schreibe 50. Jetzt kommt der Zweite, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sagt wieder 100. Pro Weizen. Warum reduziert er es nicht auch gerade um 50%, sondern um 20%? Also, er nimmt ja erstens jeden Einzelnen für sich. Ne? Leider der Herr, hat er gesagt, lege Rechnung ab. Ne? So, wir sind ja da. Der ist ja da. Kaum ist das geschehen, das ist nur der Herr hatte natürlich nicht nur zwei Schuldner, nicht? So ging es dann weiter. Das heißt, bei jedem Einzelnen hat er von Fall zu Fall einen anderen Prozentsatz reduziert, nicht? Das ist hier angedeutet. So, jetzt darf ich gleich sagen, wir haben uns ja jetzt Mühe gegeben, aus der Schrift zu sehen, dass Satan und die von ihm inspirierten Kaufleute, Hausverwalter, es lieben zu übervorteilen. Meinen wir, der Verwalter hätte gewagt, vor den Augen und Ohren seines Herrn die Schuldsumme beliebig zu reduzieren? Ja, dann hätte er ihn sicher nicht gelobt. Ne? Der Verwalter lebt ja in Saus und Braus. Deshalb ist das aufgefallen, da stimmt etwas nicht. Ne? Unmöglich stimmt das. Ne? Habt ihr noch nichts gemerkt? Der Verwalter der Ungerechtigkeit hat die armen Schuldner übervorteilt. Die waren dem Herrn ja gar nicht 100 schuldig, sondern der Erste nur 50 und der Zweite nur 80, nicht? Und so weiter. Und der Herr wusste, wie viel die ihm schuldig sind, nicht wahr? Dann hörte er auf. Eben daran hapert es nicht. Der hat die armen Kerle übervorteilt. Und was macht der Schlau? Na ja, jetzt nicht. Dass ich gar nicht aussetzen kann. Jetzt macht er seinen Fehler richtig, nicht? Das muss ich nur sagen, habe ich von dem gar nicht erwartet, nicht? Jetzt ist alles in Ordnung. Und die armen Teufel, hätte ich beinahe gesagt, meinen, was das für ein großzügiger, gnädiger Herr sein, nicht? Also wenn der dann mal später in ein Besiegel macht, oh, bitte kommen Sie herein, da wird das Beste serviert und so weiter. Also, wenn ich das nun so darstellen kann, gell, da staune ich über meine Verschlagenheit, nicht? Ja, aber ihr habt verstanden, sei klug wie die Schlange. Aber nur wo können wir das lernen, nicht? Um gleichzeitig ohne falsch sein zu können, wie die Tauben. Ne? Nur aus der Schrift. Nur Christus ist uns gemacht zur Weisheit. So. Unheimlich, ne? Und jetzt? Ja. Sind wir dann bald am Ende. Kommt aber noch eine große Sache, wichtige Sache. Sofort wie der letzte Schuldner in Ordnung gebracht ist. Der hat also mit einem Wort dem Herrn gegenüber alles in Richtung gebracht und den Schuldner gegenüber alles richtig gebracht und die noch eben übervorteilt jetzt noch so. Und der Herr lobte den Haushalter der Ungerechtigkeit, weil er klug gehandelt hatte. Nicht, weil er übervorteilt hat, sondern das, was der nun in der ihm gegebenen Klugheit jetzt unter Beweis gestellt hat. Denn die Söhne dieses Zeitlaufs, die sind ja beherrscht und inspiriert vom Gott dieses Zeitlaufs. Satan ist der Gott und Fürst dieses Zeitlaufs. Sehen wir, wie die Dinge zusammenstimmen. Denn die Söhne dieses Zeitlaufs, dieses Äons, sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Also ihre eigenen Leute. Deshalb, oder und ich sage euch, also meinen Jüngern, den meinen, den Söhnen des Lichts, macht euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, auf das, wenn er zu Ende geht, der Mammon der Ungerechtigkeit, und jetzt heißt es, sie euch aufnehmen, jetzt aber in die ewigen Hütten. Im Neuen Jerusalem gibt es mal eine, nicht nur ewige Hütte, sondern unendliche Hütte. Und wer wohnt da drin? Und Gott, der Allmächtige, wird bei ihnen wohnen. Und zwar wo? In einer Hütte, in einem Zelte. In Neuen Jerusalem. Ist unser Gott bescheiden. Der ist so glückselig, dass er endlich einmal in Liebe ruhen kann. Inmitten seiner geliebten Menschheit. Und in Neuen Jerusalem. In Israel. So. Ist zufrieden mit einer Hütte. Und für alle anderen hat er eine riesen Stadt gebaut. Ne? Für seine Geschöpfe. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. In Neuen Jerusalem. Dass sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Was heißt jetzt das? Macht euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit. Bitte, ich brauche jetzt gar keine lange Zeit mehr zu verlieren. Den Reichen in diesem Zeitalter, wo Satan der Gott dieses Zeitalters ist, der die Kaufleute es denen angenehm macht, zu übervorteilen, nicht in diesem Zeitalter. So. Was gilt da für uns? Den Reichen in diesem Zeitalter gebührt ihr was? Ihre Hoffnung nicht auf ihren Reichtum zu setzen, sondern reich zu sein in guten Werken, mitteilsam, freigebig, auf dass sie sich eine Zukunft sichern, ihre Zukunft sichern und das wirkliche Leben ergreifen. Aha. Also wie können wir uns Freunde machen mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, mit weltlichem, irdischem Reichtum? Freigebig, bitte. Also, wenn wir Bedürftigen und hilflosen Sachen, Geld, Mammon, der Ungerechtigkeit, Teufelssache, das Ganze, nicht? Ihr könnt nicht dem Mammon dienen und Gott, ihr könnt nicht dem Teufel dienen und Gott, heißt das, nicht? Genauso, das ist identisch, merken wir jetzt, so. Aber mit dem müssen wir noch umgehen. Aber was empfiehlt der Herr Jesus, nicht? Mit der Sache, wo irgendeine Gelegenheit ist, so. Ja, damit sie euch, die ihr jetzt mitteilsam seid, nicht die ihr da freigebig seid. So. Sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ich will das jetzt darstellen. Wir stehen jetzt vor dem Richterstuhl Christi. Und dann lesen wir, dass er gerade die Schwesternglieder, von denen sagt, das sind gerade die, die nötig sind. Und die weniger ehrbaren umgibt er mit umso größerer Ehrbarkeit. Und die Ärmsten auf dieser Erde unter den Gliedern des Christus, die nimmt er jetzt zuerst zu sich, die verachtetsten, und sagt, meine Lieben, seht euch einmal um hier, hat es solche, die euch in eurer finanziellen Not geholfen haben? Ah ja, dort ist einer. Komm. Du darfst jetzt bestimmen, wie sie seine Herrlichkeit aussehen darf. Das gilt bei uns, beim Leibe des Christus. Das sind keine Hütten, sondern Herrlichkeit von Herrlichkeit. Ne? So. Aha. Auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen mögen, Voraussetzung, brauchst du was, brauchst du was? Ich achte das für null da drin. Dann habe ich dem Satan sämtliche Trümpfe aus seiner Hand geschlagen in Bezug auf mich. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel aller Gottlosigkeit. Aha. Wunderbar. Wunderbar. Ich schließe mit einem entsprechenden Wort. Das steht wahrscheinlich im Philipperbrief. Jawohl. Und zwar Philipper 4, ist gut, ja. Von Vers 15, da ist die Rede davon, ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mehr in Bezug auf Geben und Empfangen soll und haben. Jetzt sind wir ja da beim Mammon, ne? Mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Denn auch in Thessalonik habt ihr mir einmal und zweimal für meine Notdurft gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei auf euren Logos, auf eure Rechnung. Ich habe aber alles in Fülle und habe Überfluss, ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer Gott wohlgefällig. Und jetzt haben wir es. Jetzt ist der Paulus, ist er der Elendeste, der geringste von allen Heiligen. Und was haben die Philipper gemacht? Immer wieder. Sonst niemand, wo niemand mehr daran gedacht hat, die Philipper. Und was haben die jetzt für eine Verheißung, Vers 19? Mein Gott aber wird alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christo Jesu, auf dass ihr das wirkliche Leben ergreifen möchtet. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich darf ein Zeuge sein, so ist es. Halleluja. Amen. Zu unserem Thema, die Gleichnisse Jesu, kommen wir heute zum Gleichnis des Feigenbaums. Vom Feigenbaum lernet dieses Gleichnis, erklärt Jesus damals vorerst seinen Jüngern und in diesen Jahrzehnten, besondererweise uns. Wir dürfen zuerst das persönliche Erlebnis Jesu in Beziehung zu einem einzigen Feigenbaum vorerst beachten. Matthäus 21, von Vers 19 an. Matthäus 21, Vers 19. 18. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum, betont, einen Feigenbaum an dem Wege sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nimmermehr komme Frucht von dir, jetzt nicht in Ewigkeit, schade die Elberfelder, ne? Katastrophen, sondern für dieses Zeitalter, für den Äon, da haben wir mal ganz prompte Sachen. Das Wort würde dann ja heißen, dann hätten die Recht, die Israel als Staat für immer und ewig abgeschrieben haben. Klar. Und er spricht zu ihm, nimmermehr komme Frucht von dir in diesem Äon, in diesem Zeitalter. Und alsbald verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie schnell ist der Feigenbaum verdorrt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berge sagen werdet, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, so wird es geschehen. Und alles, was ihr in ihrem Gebet Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Ein Feigenbaum steht vor uns an dem Wege. Jesus empfindet Hunger, geht auf ihn zu und findet nur Blätter. Genügt, um ihn unter den Fluch der Fruchtlosigkeit für ein ganzes Zeitalter zu stellen. Und augenblicklich verdorrt der Feigenbaum. Wenn er anschließend den Jüngern dann sagt, das könntet ihr auch tun, wenn ihr Glauben hättet. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berge sagen werdet, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, so wird es geschehen. Ja. Das Eigenartige hier ist, es handelt sich hier um zwei Gerichtsworte Jesu. Feigenbaum kommt keine Frucht für dieses Zeitalter. Für dieses Zeitalter. Gerichtsausspruch. Und wenn ihr sagen würdet, zu diesem Berg werde aufgehoben und ins Meer geworfen, würde geschehen. Auch ein Gericht. Vollzug. Und das verbindet Jesus mit welchem Begriff? Wenn ihr Glauben hättet. Aha. Und wir uns doch merken, auch die Gerichtsvollzüge Gottes sind Glaubensangelegenheiten, Vertrauensfragen von Gott. Den Feigenbaum lassen wir uns mal vor dort dastehen und sehen uns den Berg näher an, den wir jetzt aufheben und ins Meer geworfen sehen schon. Dieser Berg, wieder nur einer, der Berg Zion, Jerusalem und Berge sind Modelle für Reiche, irdische Reiche und kosmische Reiche, Berge. Es handelt sich hier für Israel als irdisches Reich Gottes. Und die Zentrale ist Jerusalem mit dem Berg Zion. Wenn ihr Glauben hättet, das heißt, göttlicherweise innerlich das geistliche Verständnis hättet, dann könntet ihr glaubend, das heißt wissen, dass dieses Gericht jetzt geschehen muss, dass Israel endgültig geholfen werden kann. Aha. Ist das dann Glauben? Dann ist es so. Und zwar, dann würdet ihr zu diesem Berg, da, Zion, sprechen, werde aufgehoben, das Reich Israel, und wohin geworfen? Ins Meer der Nationen. Ist das vollzogen worden von Gott? Zerstreuung unter alle Nationen, das ist die Sache. Das ist geschehen, jetzt für uns ein wunderbarer, zuverlässiger Trost. Vor Gott ist auch dieses für uns Unverständliche, für Israel noch unverständlichere geschehen. Von Gott eine Frage des Vertrauens, des Glaubens. Des Glaubens und der Hoffnung und der Liebe, die alles glaubt und alles hofft. Und ich zuschanden werden lässt. Also, ich darf ja noch schnell sagen, eines dürfen wir zum Voraus immer wissen, der Herr Jesus ist der Letzte, der den Seinen, den Gläubigen, so Hokuspokus-Experimente empfehlen würde, nicht? Dazu irgendeinen Berg sagen würde, entweder emporgehoben und dann ins Meer fallen gelassen, oder so etwas. Nicht? Meine Worte sind ja sogar dann Geist und Leben, wenn ich von Fleisch und Blut spreche. Nicht? Den Feigenbaum haben wir stehen lassen, verdorrt im Moment, weil wir jetzt noch Markus 11, Vers 13, von Vers 13 an lesen. Markus 11, Vers 13, 12. Und des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn, und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, das sah er also schon von Weitem, dass er Blätter hatte, nicht? Der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter. Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm, nimmermehr esse jemand Frucht von dir für diesen Äon, wieder in Ewigkeit. Das war furchtbar. Für dieses Zeitalter. Und seine Jünger hörten es. Was ist hier neu an der Sache? Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Was kann der arme Feigenbaum dafür? Ja, jetzt wäre es eben fein, wenn wir gläubige Menschen, Kinder dessen, der alles geschaffen hat in der Schöpfung, ein jedes auf seine Art geschaffen hat, also auch den Feigenbaum in seiner Eigenart geschaffen hat, ja. Dann wüssten wir, dass wenn ein Feigenbaum im Moment, da er im vollen Blätterschmuck dasteht, wenn er gesund ist, hat er Frühfeigen. Und zur Zeit der Frühfeigen sagt man, das ist noch nicht die Zeit der Feigenernte, die ist erst 2 Monate später. Die Zeit der Feigen. Sind wir jetzt ein bisschen zufrieden? Ja, bitte. Ich sage, habe gesagt, ein Mensch des Glaubens kann nicht genug wissen. Bitte. Eine feines Wort suche ich da, ich kann es einfach aussprechen, aber fein, ah ja, hab's. Wir schlagen schnell auf, weil wir es festgestellt haben, es war nicht die Zeit der Feigen, sondern Blätterschmuck. Wenn er gesund ist, dann hat er jetzt Frühfeigen. Hat er keine Frühfeigen, dann gibt es auch keine Feigenernte nachher. Ah, dann ist es also hoffnungslos mit dem betreffenden Baum, Feigenbaum. Und jetzt, Frühfeigen haben wir genannt. Jetzt schlagen wir auf Micha 7, Vers 1 und 2, also einen der kleinen Propheten, nicht ganz in der Mitte. Micha 7, die ersten Verse. Wehe mir, denn mir ist es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte. Keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Aha. Hat Jesus gewöhnliche Feigen gesucht? Aha. Ja, wer spricht denn hier? Nach welchen meine Seele begehrt, das ist der Geist Jesu Christi, der hier spricht. So. Also, es hungerte ihn. Sieht einen von Weitem einen Feigenbaum, wunderbar. Nicht? Das sind ja die Früchte, nach der meine Seele begehrt. Nicht? Da haben wir es. So. Jetzt die menschliche Enttäuschung, was? Wirklich, keine einzige Frühfeige. Ist der Herr Jesus jetzt böse geworden über den Feigenbaum? Ist er jetzt böse geworden? Was haben wir eben gelernt? Nein, er glaubt, nicht? Dass trotzdem der jetzt fruchtleer ist und er ist für das ganze Zeitalter, habe ich umso mehr Gelegenheit, meine Treue und meine Barmherzigkeit und meine Liebe und meine Zusage an die Väter unter Beweis zu stellen. Ist das Glauben? Ja. Alle Gerichte Gottes sind aus dem Vertrauen Gottes an alles, was er bestimmt hat und für die seine Schöpfung und seine Geschöpfe verheißen hat, unbedingt erfüllen wird. Jetzt gehen wir über zu einem Gleichnis, das wir in Lukas 13 finden. Lukas 13 von Vers 6 an. Sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm. Jetzt dürften wir den schon kennen, der kommt und Frucht sucht. Ne? Haben wir gerade gehört, wer das ist. Und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner. Na, was hat denn der Weingärtner mit dem Feigenbaum zu tun? Da muss doch eher ein Obstgärtner her, nicht? Kein Weingärtner. Nicht? Spricht er zu dem Weingärtner? Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Stimmt so oft das Leben Jesu, 3 Jahre. Vielleicht das erste Halbjahr hat er noch nicht danach gesucht, nicht? Also 3 Jahre. Komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Scheint also tatsächlich, dass, oder könnte sein, nach dieser Aussage, dass Jesus jedes Jahr um die Zeit Geduld haben gekommen ist, nicht? 3 Jahre und finde keine. dass er erst beim dritten Mal, ne, gesagt hat, hinfort, komme für dieses Zeitalter keine Frucht von dir. Jetzt hat er also den Weingärtner angesprochen mit diesen Worten. Und finde keine, hau ihn ab. Wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber, der Weingärtner, antwortet und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. So, schöner Weingärtner, der zum Herrn sagt, du kannst ihn dann abhauen. Ja, was da alles steht in unserer Bibel. Ja, aber es steht erst dann da, wenn wir lesen. Wenn wir lesen können. So magst du ihn künftig abhauen. So, genug, das sind drei Verse. Sehen wir uns das näher an. Wir haben gefragt, was hat ein Weingärtner da mit dem Feigenbaum zu tun? Hat niemand eine Antwort?
Weil er im Weintrag steht.
Bitte?
Er steht im Weintrag.
Ja, sehr einfach. Es hatte jemand in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Jetzt, was bedeutet der Weinberg und was bedeutet der Feigenbaum? Der interessiert uns jetzt ja. Also, schlagen wir auf, Jeremia, nein,